Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Die EU verschärft ihre wirtschaftlichen Sanktionen gegen Libyen. In Italien sind 6 Millionen Unterschriften zusammengekommen, die den Rücktritt von Silvio Berlusconi verlangen. Der Bieler Uhrenkonzern Swatch kämpft mit Lieferengpässen und schafft mehr als 1000 neue Arbeitsplätze. Das Wetter morgen hat es im Norden noch ein paar Wolkenfelder, sonst ist es ziemlich sonnig und warm mit Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Nicoletta Cimino. Die Übersicht über die aktuelle Nachrichtenlage hat Andrea Abbühl.
Die internationale Staatengemeinschaft verschärft die Sanktionen gegen das Regime von Muammar Gaddafi und versucht so, weiteres Blutvergießen zu verhindern. So hat die Europäische Union die Konten von 5 libyschen Finanzorganisationen und einer weiteren Privatperson gesperrt. Und Deutschland sperrte die Konten der libyschen Notenbank und des libyschen Staatsfonds. Die NATO indes wartet ab. Das Bündnis will vorerst keinen Militäreinsatz gegen Libyen lancieren. Die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt. Frankreich anerkennt als erstes EU-Land die libysche Opposition als alleinige Vertretung des libyschen Volkes. Und Frankreich wird einen Botschafter nach Benghazi schicken. Unterdessen versuchen Gaddafis Truppen, die Rebellen mit allen Mitteln nach Osten zurückzudrängen. Nach Angaben der Aufständischen beschießen Gaddafis Truppen den Ölhafen Al-Sidra und die Stadt Ras Lanuf von Kampfflugzeugen und Kampfschiffen aus. Auch in der westlichen Stadt Sawia werde weiterhin gekämpft, meldet der Nachrichtensender Al Jazeera. Vertreter der Afrikanischen Union sind zusammengekommen, um eine Lösung der Krise in der Elfenbeinküste zu diskutieren. Bei den Gesprächen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ist auch Alassane Ouattara dabei, der offizielle Sieger der Präsidentenwahl in der Elfenbeinküste im vergangenen November. Sein unterlegener Rivale, der bisherige Präsident Laurent Gbagbo, lässt sich am Treffen der Afrikanischen Union in Äthiopien vertreten. Gbagbo weigert sich, das Präsidentenamt abzugeben. Als mögliche Lösungen in der Krise in der Elfenbeinküste gelten eine Neuauszählung der Stimmen, eine Neuwahl oder die Bildung einer Regierung mit Vertretern aus beiden Lagern. In Genf ist ein Urteil gegen Abba Abacha, den Sohn des verstorbenen nigerianischen Diktators Sani Abacha, aufgehoben worden, wegen einem Verfahrensfehler. Im letzten Sommer war Abba Abacha vom Genfer Polizeigericht verurteilt worden, wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Während der Herrschaft seines Vaters habe Abacha geholfen, hunderte Millionen Staatsgelder zu unterschlagen, so das Gericht damals. Die zuständige höhere Instanz hat nun entschieden, dass der Prozess neu aufgerollt werden muss. Der Grund: die Gerichtsverhandlung hatte ohne den Angeklagten stattgefunden. Der Nationalrat hat sich mit der Forschung am Menschen befasst. Es ging darum, was die Forschung mit Menschen machen darf und was nicht. Der Nationalrat will beispielsweise erlauben, dass bezahlt werden darf, wer sich der Forschung zur Verfügung stellt. Das Geschäft geht in den Ständerat. In Italien hat die Oppositionelle Demokratische Partei 6 Millionen Unterschriften gesammelt, mit welchen der Rücktritt von Ministerpräsident Silvio Berlusconi gefordert wird. Das berichten italienische Medien. Berlusconi geriet zuletzt wegen einer Sexaffäre mit einer minderjährigen Prostituierten unter Beschuss. Er muss sich deshalb am 6. April in Mailand vor Gericht verantworten. Der weltgrößte Uhrenhersteller Swatch kämpft mit Lieferengpässen. Das sagte Konzernchef Nick Hayek an der Bilanzmedienkonferenz des Konzerns in Biel. Geplant sei ein Ausbau der Produktionskapazitäten, um die große Nachfrage zu befriedigen. Swatch wolle bis zu 1500 neue Mitarbeiter anstellen. Im laufenden Jahr erwartet Swatch einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden Franken gegenüber 6,4 Milliarden im letzten Jahr. Sorgen macht dem Uhrenkonzern der starke Franken. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.412 Punkten, minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.038 Punkten, minus 1,4%. Der Euro wird zu 1.2892 gehandelt, der Dollar zu 93,42 Rappen.
Info 3 Abend. die Themen.
Für Muammar Gaddafi wird es immer ungemütlicher in Libyen, aber die wirtschaftlichen Sanktionen der EU tun vorerst vor allem seinem Volk weh. Dann der Populäre gegen den Fremden. Moussa und El-Baradei wollen beide Ägyptens neuer Präsident werden. Und lieber eine Schweizer Uhr am Handgelenk als ein teures Auto in der Garage. In China investieren die Menschen in Schweizer Uhrenhandwerk und davon profitiert die Swatch extrem. Das alles nach Wetter und Verkehr.
Morgen Freitag hat es im Norden der Schweiz einige Wolkenfelder, sonst ist es ziemlich sonnig und warm. Die Temperatur erreicht 12 bis 17 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.06 Uhr. In der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Schönbühl und Bern-Neufeld Stau wegen eines Unfalls. Als Folge auf der A6 Richtung Bern zwischen Bern-Ostring und Bern-Wankdorf stockender Verkehr. Und auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Weiermannshaus und der Verzweigung Wankdorf Stau wegen Verkehrsüberlastung. Dann in der Region Zürich vor dem Schöneichtunnel statt einwärts auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Affoltern am Albis und Cham sowie auf der A4A zwischen Zug und der Verzweigung Blegi ebenfalls stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung.
Vor drei Abend.
Die EU verstärkt den Druck auf Libyen und verschärft ihre wirtschaftlichen Sanktionen. Wir haben es in den Nachrichten eben gehört. Fredrik Steiger, Sie verfolgen die Lage in Libyen seit Wochen. Nun werden die wirtschaftlichen Sanktionen also noch einmal verschärft. Tut das denn Libyen weh?
Die Frage ist ja immer, Libyen, wer ist das? Ist das Gaddafi oder sind das die Libyer? Das eine, was die EU plant, ist, mehr Finanzinstitute in die Sanktionen einzuschließen. Das würde wahrscheinlich primär Gaddafi treffen. Das zweite, was sie erwägt, ist ein totales Ölembargo. Das ist noch nicht beschlossen, aber das wird diskutiert. Das heißt, der Regierung würde dadurch sehr rasch der Geldhahn zugedreht. Nun ist aber die Frage, und die kann man relativ leicht beantworten, wird Gaddafi, wenn er kein Geld mehr hat, zunächst bei seinem Sicherheitsapparat sparen, also dort den Geldhahn zudrehen, Militär, Sondertruppen, Söldner auch, oder wird er den Hahn dort zudrehen, wo es dem Volk wehtut, Schulen, Krankenhäuser beispielsweise, und er wird wahrscheinlich den zweiten Fall wählen. Also würde es eben den Libyern sehr wehtun.
Und was heißt das jetzt? Geht man denn davon aus, dass das Problem sich bald von alleine löst, oder warum geht man trotzdem auf wirtschaftliche Sanktionen im Wissen, dass das eben auch dem libyschen Volk wehtut?
Ich denke eben, nur wenn man davon ausgeht, dass man sehr schnell ein Ergebnis erzielen kann, kann man wirklich eine sehr umfassende Wirtschaftssanktion verhängen. Und Ölsanktionen wären natürlich in Libyen, das praktisch nur Öl verkaufen kann, eine sehr, sehr umfassende Sanktion. Wenn man davon ausgehen muss, dass diese Sanktion sehr lange andauern muss, um Wirkung zu zeigen, dann ist sie eigentlich nicht akzeptabel, denn damit hungert man ein Land aus und nicht bloß ein Regime.
Hat man also bei den Ländern die Hoffnung, dass Gaddafi den Bettel von alleine hinwirft?
Ich glaube, diese Hoffnung hat man, aber realistisch ist sie eigentlich nicht. Es gibt wenig Grund dafür anzunehmen, dass er das tut. Alle Äußerungen von Gaddafi in den letzten Tagen und Wochen deuten darauf hin, dass er wild entschlossen ist, bis zum Äußersten zu kämpfen, auch wenn es noch so viel Blut kosten kann. Gaddafi ist ein anderer Führer als Mubarak und Ben Ali in Tunesien, die zwar auch repressiv waren, aber dann letztlich doch nicht willens waren, praktisch gegen ihr eigenes Volk zu kämpfen.
Das heißt aber auch, dass eine militärische Option immer wahrscheinlicher wird, oder was denken Sie?
Die Tatsache, dass man im Moment auf Wirtschaftssanktionen setzt, zeigt, dass man eigentlich nicht begeistert ist von einem militärischen Engagement. Es ist ja interessant, dass gerade die amerikanischen Militärs sehr, sehr skeptisch sind. Realistisch ist im Moment die Diskussion um eine Flugverbotszone, aber selbst da gibt es sehr, sehr viele Widerstände in westlichen Ländern, diese auch durchzusetzen, denn die Gefahr besteht. Man schießt ja eben nicht nur Flugzeuge ab, man muss auch die Fliegerabwehr zerstören. Und wenn dann Panzer beispielsweise massenhaft Libyer ermorden, also Gaddafis Panzer, muss man dann auch diese Panzer bekämpfen. Also man ist dann sehr, sehr schnell immer weiter, immer tiefer drin in einem richtigen Krieg.
Danke für diese Informationen, Fredrik Steiger.
Info 3 Abend.
Mohamed El-Baradei will Präsident Ägyptens werden. Dies hat der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Direktor der Internationalen Atomenergieagentur in einem Fernsehinterview bekannt gegeben. Ein anderer Kandidat für die Präsidentschaft, Amr Moussa, Generalsekretär der Arabischen Liga, hat den Wahlkampf bereits aufgenommen. Irene Meyer.
Der Populäre und der Fremde. So einfach und schlicht kann man Amr Moussa und Mohamed El-Baradei unterscheiden und dabei ihre Chancen für die Präsidentschaft abstecken. Keine Frage, der joviale Moussa ist im Vorteil. Moussa selber, früher Außenminister unter Mubarak und heute Generalsekretär der Arabischen Liga, sieht das wohl auch so. Oder sah es so bis vorgestern Dienstag. Da fiel der ehrgeizige, erfolgsverwöhnte 75-Jährige bei seinem ersten Wahlkampfauftritt in Kairo ziemlich auf die Nase. Als Lügner wurde er beschimpft, als einer, der Mubarak diente, als unfähiger Generalsekretär der Liga. Das neue Ägypten traf den alten Diplomaten unvorbereitet. Genau dieses neue Ägypten aber möchte Mohamed El-Baradei. Eine grundlegende Änderung des Systems, in dem die Bürger laut sagen, was sie denken und mitbestimmen und nicht nur als Komparsen in einem demokratisch übermalten Bühnenbild herumstehen dürfen. Kein Wunder, dass die jungen Aktivisten der Protestbewegung lange kühl auf den 68-jährigen El-Baradei reagierten. Unterdessen aber haben viele wahrgenommen, dass nichts darauf hindeutet, dass der Friedensnobelpreisträger den Aufstand als Basis für einen ehrgeizigen Egotrip missbrauchen könnte. Eine neue Umfrage belegt, dass El-Baradeis Ansehen in der Bevölkerung wächst. El-Baradei will mehr Zeit, anders als Amr Moussa. Kurzfristig die Verfassung abändern und sich Hals über Kopf in Wahlen stürzen, hält El-Baradei für falsch. 4/5 der Ägypter, die schweigende Mehrheit, würden so keine Möglichkeit haben, wirklich teilzunehmen am parlamentarischen Prozess, sagt er. Zeit würde ihm auch helfen, sich gegenüber dem populären Amr Moussa zu profilieren, vor allem auf dem Land, in den Dörfern. Und das Bild, das die Staatsmedien von ihm gezeichnet haben, zu korrigieren. Es gibt heute Ägypter, die sagen, El-Baradei habe den Irakkrieg verursacht und er sei ein Agent der USA. Ausgerechnet er, der als Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde der Bush-Regierung diesen Krieg ausreden wollte, der hartnäckig darauf hinwies, dass Saddam Hussein keine Massenvernichtungswaffen habe. Als Präsident Ägyptens würde er den Kampf gegen die Armut zu einem Schwerpunkt machen, sagt El-Baradei, und seine erste Pressekonferenz in einem Elendsviertel abhalten. Doch so weit ist es noch lange nicht. In einem Land, das innerhalb von 18 Tagen praktisch aus dem Nichts seinen Herrscher gestürzt hat, kann noch viel passieren, bis der Präsident gewählt wird, sind die Dinge nicht voraussehbar.
Info 3 Abend.
Die Schweizer Uhrengruppe Swatch floriert. Ganze 40% ist der Gewinn im vergangenen Jahr gestiegen auf gut 1 Milliarde Franken. Der Uhrenhersteller hält so viele Bestellungen, dass es zu Lieferengpässen kommt. Nun will Swatch die Produktion erweitern und schafft mehr als 1000 Arbeitsplätze, zum größten Teil in der Schweiz. Was ist das Rezept für diesen Erfolg? Die Antwort heißt Asien. Der Uhrenkonzern hat früh in China Fuß gefasst und kann nun die Früchte seiner Politik ernten. Manuel Rentsch.
Eine teure Schweizer Uhr am Handgelenk und diese mehr oder weniger diskret den Freunden und Bekannten mit etwas Stolz zeigen, das ist der Traum vieler Chinesinnen und Chinesen, die im jüngsten Aufschwung zu Geld gekommen sind. Und es ist dieser Traum, der auch die Kassen der Swatch-Gruppe füllt, denn zu Swatch gehören auch teure Uhrenmarken wie Omega, Longines, Tissot und Blancpain. Die Uhrengruppe hat das Potenzial dieses chinesischen Marktes sehr früh erkannt, sagt René Weber, Analyst bei der Bank Vontobel.
Swatch war wirklich einer der ersten, die vor allem in China sich stark engagiert hat. Sie haben auch eine Beteiligung genommen an führenden chinesischen Verteilern, Heng Deli, und das ist einer der wichtigsten Punkte, die dazu geführt haben, dass Swatch jetzt in dieser Region überdurchschnittlich wachsen kann.
Der frühe Aufbau von neuen Handelskanälen, von neuen Vertriebsnetzen sei entscheidend gewesen.
Asien war in Bezug auf Uhrendetailhändler natürlich klar unterentwickelt im Vergleich zu Europa. Und deshalb war für verschiedene Marken der richtige Weg, die eigene Shops aufzutun.
Der Schlüssel zum Erfolg war also der frühe Einstieg in diesen Markt, zu einem Zeitpunkt, als Luxus in diesem Riesenland noch kein großes Thema war. Inzwischen macht Swatch allein in China einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Franken, Tendenz stark steigend. Diese Nachfrage aus China und auch anderen Ländern führt dazu, dass der Schweizer Uhrenhersteller die Kapazitäten laufend ausbauen muss, Konzernchef Nick Hayek.
Wenn wir die Projekte, wenn wir die Kapazitätsengpässe sehen, dann kann ich Ihnen sagen, dann werden wir über 1000 Leute brauchen.
Die meisten dieser Stellen werden in der Schweiz geschaffen, denn eine Produktion von Schweizer Uhren im Ausland, in China zum Beispiel, sei kein Thema.
Swissmade ist für uns wichtig. Swissmade hat eine Glaubwürdigkeit und das müssen wir verteidigen. Also für uns ist das keine Diskussion. Wir würden auch nicht produzieren gehen in Indien oder produzieren gehen in Russland oder produzieren weiß ich wo. Das Swissmade ist sehr wichtig, ist die Basis für diese Industrie.
Nach dem Erfolg mit den teuren Uhren will Swatch nun auch den Verkauf der Plastikuhren in China forcieren. Es gäbe dort rund 300 Millionen Menschen, die sich den Kauf dieser klassischen Swatch leisten könnten. Das Potenzial sei gewaltig.
Info 3, Nachrichten und Hintergründe auch als Podcast auf drs.ch. Mein Name Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.